Wir steigen gleich ein in die Diskussion. Wir haben vier Gäste. Mein Name ist Christian Vomburg, ich arbeite beim Radio in der Wissenschaftsredaktion. Und heute geht es wirklich darum, wie bringen wir das CO2 in den Boden, das CO2, das zu viel ist, das wir trotz allem immer noch ausstoßen, auch wenn wir alles machen, was wir nur können, um das CO2 zu reduzieren. Dazu gibt es eben verschiedene Technologien und die diskutieren wir heute. Auf meiner linken Seite ist Julian Mumenthaler, er bildet Forstleute aus. Im Waldmanagement ist Forstspezialist, hat Umwelt-Naturwissenschaften studiert an der ETH. Herr Mumenthaler, der Wald wird jetzt in diesem Bericht von Thea Swiss als Negativ-Emissionstechnologie bezeichnet. Wie kommt das bei Ihnen an?
Ja, eigentlich ausgezeichnet. Ich habe heute Abend das Glück, eine Technologie zu vertreten, die es eigentlich schon seit Millionen Jahren gibt und die erwiesenermaßen funktioniert. Und ich glaube, bei der sich auch größtenteils von Ihnen mal sich etwas vorstellen kann, wie das funktioniert als System. Also es ist klar, Baumwachstum wird CO2 aus der Atmosphäre entnommen, wird in Holz eingelagert und dann mindestens mal mittelfristig gespeichert, und diesen Speicherprozess können wir noch verbessern, optimieren. Also ganz klar, Wald ist eine erprobte Negativemissionstechnologie.
Und wie stark kann uns der Wald da unter die Arme greifen bei der Lösung unseres CO2-Problems?
Ja, also persönlich bin ich Fan von so Überschlagsrechnungen. Ich bin auch gerne bereit, später noch eine zu machen mit Ihnen zusammen. Ist ganz einfach, einfach das 1 mal 1. Aber grundsätzlich ist klar, im Vergleich zur jetzigen Emissionssituation leider nur wenig. Also es ist ganz klar, Emissionsvermeidung ist als erstes mal wichtig. Aber wenn wir das geschafft haben, gemäß der Zielsetzung, die auch in den Arbeiten von Thea Swiss vorkommen, dann kann der Wald wirklich einen beträchtlichen Beitrag zur Reduktion von diesen Restemissionen beitragen.
Gut, wir werden das vertiefen. Ganz rechts sitzt der Stefan Vanoni, er ist der Direktor von CEMSwiss, dem Verband der Schweizer Zementindustrie. Jetzt muss man wissen, die Zementindustrie ist verantwortlich für etwa 6% des schweizerischen Treibhausgasausstoßes. Sie ist also eine Hauptverursacherin des Klimaproblems, kann man so sagen. Herr Vanoni, haben Sie sich träumen lassen, dass Sie jetzt mit den sogenannten Negativemissionstechnologien auf einmal auch zu einem Teil einer möglichen Lösung werden?
Ja, gute Frage. Also guten Abend miteinander. Also wie soll ich sagen, wir haben natürlich nicht gewartet, bis jetzt diese Technologien, gut, die eine Technologie ist schon lange da, aber wir haben schon bei der Vermeidung relativ viel versucht und eigentlich auch erreicht bis jetzt. Also wir haben seit 1990 unsere CO2-Emissionen um 40% reduzieren können, was doch relativ beträchtlich ist, auch wenn man das vergleicht mit den, mit anderen Branchen, anderen Industrien.
Bei der gleichen Produktionsmenge?
Ja, relativ stabil, ja. Also der Zementverbrauch pro Jahr ist relativ stabil bei 5 Millionen Tonnen, um gleich mal die Größenordnungen zu bringen. Das ist relativ viel Zement, das die Schweiz jedes Jahr braucht. Aber jetzt die nächsten Schritte, die sind eben extrem schwierig. Und vielleicht muss man sich einfach kurz überlegen, warum so viel CO2-Emission aus der Zementindustrie kommt. Das eine ist, ein Zementofen, der hat eine Flammentemperatur von 2000 Grad, der läuft 11 Monate, 24 Stunden am Tag, ist rund 80 Meter lang, das heißt, da braucht es schon sehr, sehr viel Brennenergie. Aber diese Brennenergie macht nur ein Drittel unserer CO2-Emissionen aus. Also zwei Drittel kommen aus dem Primärmaterial, also aus dem Kalkstein, das man eben brennt. Also Zement ist gebrannter Kalkstein, aus dem Jurabogen meistens. Und das C, dieser Kohlenstoff, der da drin ist, der wird freigesetzt. Und das bedeutet halt eben, dass immer, wenn man Zement herstellt, egal wie effizient, egal wie nachhaltig dieser Brennprozess ist, immer wenn man Zement herstellt, hat man diese CO2-Emissionen. Das sind die geogenen Emissionen, nennt man die. Und für die gibt es langfristig keine andere Lösung, als solange man verdichtet bauen will, solange man Staumauern braucht, Tunnels und so weiter. Also sprich, solange man Zement braucht, wird man diese CO2-Emissionen wieder abscheiden müssen, am besten am Kamin, wo die Konzentration hoch ist, und dann wieder sozusagen versorgen in Island oder sonst irgendwo, am besten auch, wenn es möglich ist, in der Schweiz. Aber da braucht es eben andere Technologien, die wir noch etwas mehr erproben müssen als den Wald.
Wie man das genau macht, respektive machen könnte, wo man da steht, darüber sprechen wir nachher ausführlicher. Rechts von mir sitzt Ständerätin Adèle Thoron aus der Waadt. Sie ist Mitglied der Grünen Partei und sie hat schon vor 5 Jahren in einem Postulat vom Bundesrat wissen wollen, was für eine Bedeutung negative CO2-Emissionen für die Schweizer Klimapolitik haben werden. Seither sind jetzt 5 Jahre ins Land gezogen. Frau Thoron, sind Sie unterdessen schlauer?
Ja, es ist viel passiert, muss ich sagen, zwischen diesen 5 Jahren. Zuerst Entschuldigung, mein Deutsch ist sehr approximativ, aber ich probiere und entschuldigen für die Irrtümer. Also ja, es gab zuerst ein erster Bericht, das war für mein Postulat, und da hat der Bundesrat gesagt, ja, wir brauchen diese Net-Technologien, man macht das nicht ohne. Das hat der auch IPCC-Bericht gesagt, deshalb hatte ich den Bundesrat angefragt. Und dann hat es wirklich viel passiert. Zuerst haben wir eine Abstimmung gehabt, niemand weiß, aber die Klimagesetz, es gibt drin negative Emissionen und es gab gar keine Debatte darüber, aber es ist alles drin, was wir nützen, was wir brauchen,
das Gesetz, um diese über das wir erste eben
Maßnahmen.
Haben,
ja, wir haben das am 18. Juni abgestimmt. Und dann gibt es auch einen ersten Bericht mit den verschiedenen Etappen. Es gibt 2 große. Und erste Ideen für die Finanzierung, für die Prioritäten. Also ich würde sagen, ich bin im Bundeshaus seit 16 Jahren. Selten habe ich es gesehen, dass es so schnell geht. Wirklich, es gibt ein großes Interesse. Es ist sehr positiv. Es gibt auch immer ein Risiko, weil Techno-Optimismus geht nicht allein. Man muss immer auch wissen, dass es gibt viele Limiten mit diesen Technologien. Man kann nicht alles damit regeln, aber wir brauchen es und wir müssen vorwärts gehen.
Es ist ja lustig, ich habe mir das bestätigen lassen, auch von ausländischen Experten, dass die Schweiz da im Gesetzgebungsprozess wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Es ist genauso, wie Sie das sagen. Gleichzeitig habe ich meinen Eindruck, in der breiten Bevölkerung ist das Thema eigentlich noch fast überhaupt
nicht
angekommen. Man muss den meisten Leuten verständlicherweise erklären, worum es da überhaupt geht. Das ist, klafft recht auseinander.
Ja, es ist komisch. Die Erklärung ist vielleicht das. Es ist noch zu kompliziert. Ja. Also die Leute haben nicht genug Kenntnisse. Entweder ist es das oder ist es einfach, dass wir brauchen solche Lösungen. Und es gibt wirklich gute technische Lösungen. Wir können vorwärts gehen und vielleicht ist es darum nicht so polemisch. Mhm. Mhm.
Ja. Ich möchte Stefanie Bischoff noch vorstellen. Sie ist Geschäftsführerin von Airfix, ein wunderschöner Name, wie ich finde. Es ist ein Startup, das sich darauf spezialisiert hat, eben schwer vermeidbare Emissionen bei sogenannten Punktquellen, also zum Beispiel beim Zementwerk von Herr Vanonis Verband, abzuscheiden und dann permanent im Boden zu speichern. Und Ihre Firma will mithelfen, europaweit einen Markt dafür zu schaffen. Jetzt, Frau Bischoff, wie funktioniert das? Wie kann man Negativemissionen zu Geld machen?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Heute ist das tatsächlich noch nicht geregelt, wie das passieren wird. Es gibt einen freiwilligen Markt, wo man CO2-Zertifikate schon heute kauft und verkauft. Das passiert aber vor allem aus Naturprojekten, eben die mit zum Beispiel Wald zu tun haben. Dieser Markt hat heute schon, ist ja schon im Entstehen rund um die Negativemissionstechnologien, aber das ist noch sehr, sehr klein und die Negativemissionstechnologien sind sehr, sehr teuer. Also da decken wir noch nicht sehr viel ab, aber das Potenzial ist da, dass das zumindest eine katalytische Wirkung hat. Zeitgleich muss man sich aber überlegen, wie könnte denn eine Finanzierung im großen Stil ausschauen? Und das ist, glaube ich, heute eine sehr große Herausforderung. Es gibt Ansätze und es gibt Möglichkeiten, wie man die Finanzierung in bestehende Rahmenwerke einbetten könnte. Ich sage hier einfach ein Beispiel. Wenn man KVAs hernimmt, dann könnte man sich überlegen, könnte man das ins
Abfallgesetz,
genau, Kehrichtverbrennungsanlagen, könnte man das in das respektive Gesetz integrieren und andere kreative Lösungen müssen da gefunden werden. Aber weder europaweit noch schweizweit sind wir jetzt kurz davor, diese Lösungen zu haben. Aber das ist definitiv eine, glaube ich, der größten Herausforderungen hier. Das Ganze ist, Punktquellenabscheidung ist heute technisch machbar, aber sie ist eben mit Kosten verbunden und diese Kosten muss jemand tragen.
Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen uns in einem ersten Teil jetzt einmal die verschiedenen Negativ-Emissionstechnologien ein bisschen genauer an. Wir haben sie schon ein bisschen aufgelistet, es geht ja stark auseinander. Dann möchte ich im zweiten Teil von Ihnen wissen, wo Sie die Prioritäten setzen würden, wie Sie sie setzen würden. Sie dürfen sich gerne auch gegenseitig unterbrechen. Es ist ja gewünscht worden, dass wir ein bisschen streiten. Also von dem her, wenn Sie irgendwo anderer Ansicht sind, dann ich würde Sie schon unterbrechen, wenn es ausartet. Und ganz zum Schluss würde ich die Runde dann auch noch öffnen und Ihnen im Publikum die Möglichkeit geben, den Expertinnen und Experten hier Fragen zu stellen. Fangen wir doch an beim Wald und beim Boden, das kennen wir am besten. Das sind jetzt eben auch sogenannte Kohlenstoffsenken. Sie haben es gesagt, Bäume nehmen CO2 auf, speichern den Kohlenstoff im Holz und in den Wurzeln. Aber wenn dann die Pflanzen wieder verrotten oder wenn man das Holz wieder verbrennt, dann wird das CO2 ja auch wieder freigesetzt. Deshalb die Frage an Sie, Herr Mumenthaler, mit welchen Methoden schafft man es denn jetzt sogar noch mehr CO2 zu binden, als wieder freigesetzt wird?
Das ist eigentlich genau die richtige Frage, oder? Also darum geht es. Es gibt, ich würde mal sagen, es geht um die betrachtete Skala schlussendlich. Es gibt zwei offensichtliche Möglichkeiten, wie wir mit dem Wald CO2 in Holz binden könnten. Die erste ist die logische und auch die, die oftmals propagiert wird. Das wäre die Aufforstung, also nicht Wald zu Wald konvertieren. Jedem klar, da steht dann nachher mehr Holz als vorher. Da drin ist CO2 gespeichert.
Schwierig in der Schweiz.
Oder? Problem in der Schweiz, genau wie Sie richtig sagen, eigentlich kaum Potenzial vorhanden. Oder starker Landnutzungskonflikt. Wir haben sowieso schon, wir sind ein waldreiches Land und es gibt wohl kaum irgendwo eine Ackerfläche, die wir gerne aufgeben würden für die Inlandversorgung, um da zu kompensieren. International ganz andere Situation, großes Potenzial vorhanden, aber ich würde jetzt mal sagen, ich fokussiere auf die Schweiz und da ist die zweite offensichtliche CO2-Senke ist tatsächlich die Holznutzung schlussendlich. Wald wächst zu, ich komme dann nachher nochmal zur Überschlagsrechnung, ich glaube, ich warte noch ein bisschen, bis da noch ein paar andere Zahlen genannt werden. Wald wächst, wir nehmen Holz, wir versuchen natürlich in der Waldwirtschaft nachhaltig zu agieren, wir nehmen also nur genau dieses Holz, was zuwächst und dieses Holz, da ist immer noch CO2 drin gespeichert, das können wir dann zuerst mal verbauen. Dann bleibt es da mal 100 Jahre vielleicht in einem Holz. Und sehr wichtig, branchenintern, ist da auch die sogenannte Kaskadennutzung, also dass wir eben nicht Waldholz rausnehmen und gleich direkt in eine Hackschnitzelfeuerung reinhauen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, da ist dann das CO2 direkt wieder in der Atmosphäre. Man hat zwar einen fossilen Brennstoff substituiert, aber das geht noch besser. Das heißt, Kaskadennutzung immer von der höchstmöglichen Nutzung zur tiefstmöglichen. Also verbauen, dann vielleicht sogar noch chemisch nutzen, recyceln und ganz am Ende verbrennen. Und so kann man eigentlich die maximale Substitutionsleistung aus diesem im Wald zugewachsenen Holz rausholen.
Das tönt wirklich sehr sinnvoll, oder? Das macht auch, also das leuchtet ein. Einfach wenn ich jetzt so um mich rumschaue, wenn irgendwo Häuser abgebrochen werden, alle Balken, die da rauskommen, die werden dann gleich abtransportiert und verbrannt. Und das sollte dann in die Zukunft ja anders sein. Also wie regelt man das? Ist vielleicht die Politik gefragt. Muss man der Bauwirtschaft vorschreiben, jegliches Holz muss rezykliert werden? Oder wie soll man das überhaupt umsetzen?
Ja, also ich bin immer für Vorschriften. Nicht alle, aber ich ja. Weil es ist einfach und die Regeln sind für alle gleich. Ich finde das gut. Ja. Und die Leute wollen keine Abgaben. Also man muss mit technischen Vorschritten auch arbeiten. Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist. Es gibt jetzt ein anderes Revision des Gesetzes für Umweltschutz. LPE, Loi sur la protection de l'environnement en Französisch, und das kommt mit Kreislaufwirtschaft und da wird es Möglichkeiten geben für das Bundesrat, Vorschritte zu machen. Es sind immer überall Kernformulierungen. Also es ist noch unsicher, ob der Bundesrat das wirklich macht, aber er hat die Möglichkeit, er wird die Möglichkeit haben, das zu tun. Dann gibt es diese Frage der Finanzierung, das ist wirklich die wichtigste Frage und da muss man wirklich Lösungen finden, weil mit Holz, es ist einfach, aber es gibt andere Technikbereiche, wo man wirklich Investitionen braucht. Zum Beispiel, wenn man CO2 wegnimmt vom Anlage, das ist zum Beispiel der Fall mit Zementindustrien, man nimmt direkt auf der Anlage die CO2 und dann, was macht man damit? Die Natur macht selbst, aber wenn es nicht die Natur gibt, müssen wir selbst machen. Und da muss man diese CO2 transportieren und irgendwo speichern. Das kann sein mit Beton, das geht auch, du wirst das sicher erklären. Aber man überlegt sich jetzt auch, diese CO2 im Boden, wieder Untergrund, wieder zu speichern. Und es gibt jetzt Untersuchungen in der Schweiz, um zu wissen, was gibt es für ein Potenzial. Aber es gibt auch da Limiten und es wird sehr viel Geld kosten. Man braucht Pipelines, Infrastrukturen und dann um technische Lösungen, um diese CO2 auch im Boden zu speichern. Es ist sehr, sehr kostbar.
Wir lassen das noch schnell auf der Seite, die technischen Seiten der Punktquellenabscheidung. Bleiben noch ein bisschen beim Wald und beim Boden. Trotzdem eine Frage an Sie, Herr Vanoni von der Zementindustrie. Ich meine, naheliegend ist ja auch, wenn wir von der Bauwirtschaft sprechen, einfach so viel wie möglich mit Holz zu bauen, was ja im Moment überall auch propagiert wird. Das umgekehrt ist ja direkt geschäftsschädigend für Ihre Industrie. Wie gehen Sie damit um?
Ja, relativ entspannt eigentlich. Und zwar, also das wichtigste Wort von Adèle Torrens jetzt vorhin, also sie hat sehr viel Wichtiges gesagt, selbstverständlich, aber eines, das glaube ich gut ist für die Diskussion, sind die Limiten. Oder? Ich glaube, man muss sich immer wieder der Größenordnungen bewusst sein, die es gibt. Und ich halte überhaupt nichts von der Diskussion rund um die Baumaterialien, dass man sagt, ja, das wird vorgeschrieben, man muss mit Holz oder mit Beton, man kann sehr viel mit Holz machen, das ist auch sehr gut. Man muss sich immer bewusst sein, es ist, glaube ich, seit 2010 bis 2019 ist der Anteil vom Holz am Baumaterial von 4,4 auf 5,3% gestiegen. Und wir sind halt wirklich in Größenordnungen, wir brauchen so unglaublich viel Baumaterial, dass man, wenn man es nachhaltig erst recht noch produzieren möchte, wenn es am besten noch aus der Schweiz kommen möchte, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, um auch bei diesem Bild zu bleiben. Oder? Also auch, man kann zum Beispiel über Recyclingbeton sprechen, das ist auch in der Schweiz eigentlich ein relativ hoher Anteil an Beton, das wieder recycelt wird. Also vielleicht der Unterschied zwischen Zement und Beton. Zement ist wie der Leim, der Glue eigentlich für den Beton. Also man nimmt Zement plus Wasser und Gestein, also Kies, und das wird dann Beton. Und den Beton kann man wieder abbrechen, man kann ihn wieder klein machen und man kann ihn wieder verwenden. Das spart sehr viel Deponievolumen, das ist sehr sinnvoll, aber, und das ist für uns, würden Sie jetzt sagen, wieder gut, aber nicht gut für die Umwelt, es braucht noch mehr Zement, um es wieder zusammen zu kleistern, sozusagen. Aber das ist immer, es zeigt eben auch die Limiten. Was will man? Will man vielleicht die Zahl noch, 85% des Abbruchbetons wird in der Schweiz wieder recycelt, was eigentlich sehr gut ist. Aber das deckt nur ein Viertel unseres Baumaterialbedarfs.
Also die Zahlen sind eindrücklich, oder? Unglaublich eindrücklich. Natürlich kann man das steigern. Aber umgekehrt muss man auch sagen, also wenn man auf Netto Null kommen will, was wir ja einfach müssen, dann muss ja etwas geschehen in der Bauwirtschaft. Also das heißt, sie werden nicht nur Beton recyceln müssen wie bisher, sondern man wird vielleicht auch ganze Betonelemente oder Stücke weiterverbauen, die man schon mal verbaut hat und so weiter. Und da, ja, ich will nicht zu fest darauf rumreiten, ich will Ihnen nicht das Geschäft kaputt machen, aber es ist ein gewisser Widerspruch ist es ja schon, oder? Eigentlich, wenn wir aus Umweltsicht sagen, wir müssen CO2 reduzieren, dann müssen wir Ihre Industrie ein Stück weit schädigen.
Ist die Frage, ob die Industrie geschädigt wird oder nicht. Wenn Sie in Mengen denken, könnte man das davon ausgehen. Aber ich habe leider nur drei Roadmaps aufgelegt, die waren relativ schnell weg. Wir haben vor 2 Jahren eine Roadmap veröffentlicht. Und der Punkt ist, es ist so einfach, Netto Null, sich zu Netto Null zu bekennen. Alle aus den Banken, alle aus den Versicherungen, alle aus anderen Dienstleistungen. Das ist so einfach, man kann sagen, ja, wir erreichen Netto Null, wir sind dafür. Wir sind auch dafür, aber für uns ist der Weg dahin etwas steiniger als für andere. Und deswegen haben wir uns daran gemacht und gesagt, wie erreichen wir das? Und ich kann dann gerne, Sie finden das auch auf unserer Webseite, samswiss.ch, da ist die Roadmap auch drauf. Und wir haben uns angeschaut, wie kommen wir auf diesem Weg dahin. Und da gibt es viele kleinere Elemente und das Carbon Capture and Storage, also das Abscheiden von CO2 und Speichern, das macht mehr als die Hälfte aus. Und eben aus dem Grund, ja, was ich vorhin...
Wird das schon umgesetzt?
Das wird noch nicht umgesetzt, und zwar aus folgenden Gründen, die vorhin auch schon zum Thema waren. Das Abscheiden, das ist, würde ich sagen, relativ einfach, wenn man von einfach sprechen kann in diesem Zusammenhang, möglich. Man kann das abscheiden mit einer hohen Konzentration, man kann die Konzentration noch steigern mit Oxy-Fuel-Verfahren, mit Technologie. Das ist umsetzbar. Kostet auch pro Zementwerk rund 300 Millionen, das sind auch ordentliche Summen, aber das ist, glaube ich, langfristig das kleinere Problem. Das große Problem ist, was geschieht nachher mit dem CO2? Wir in der Schweiz an 6 Zementstandorten emittieren 2,8 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Jetzt kann man das noch etwas runterkriegen, indem man eben bei den Brennstoffen noch etwas macht. Man kann in unserer Roadmap, deswegen habe ich sie erwähnt, wir haben uns gesagt, weniger Klinker im Zement. Klinker ist der entscheidende Punkt im Zement. Weniger Zement im Beton, weniger Beton im Gebäude. Und dann am Ende muss man entscheiden, wie viel will man bauen. Aber ich glaube, da ist die Nachfrage immer noch relativ hoch.
Aber ich muss jetzt schnell einwerfen, weil ich persönlich finde das erschreckend, wenn einer der größten CO2-Emittenten der Schweiz diese Thematik gelassen entgegensieht. Weil ich glaube, wir sind das alle nicht mehr. Und dann ist die Lösung ist eine Technologie, die noch nicht existiert, für die gemäß Adel, pardon, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, tatsächlich es laufen Studien. Aber bisher in der Studie von TH Suisse wird kein Potenzial in der Schweiz nachgewiesen. Und da müssen wir damit rechnen, dass das auch so bleibt, dass es keine möglichen Endlager hier gibt. Und, also wie gehen Sie damit um?
Vielleicht wurde ich da etwas falsch verstanden oder missverstanden. Ich habe gesagt, ich gehe gelassen diese Diskussion um die Baumaterialien dieser gegenüber, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist nicht die Lösung. Oder diese Diskussion bringt uns nicht weiter, ob wir dann Vorschriften machen, man muss mit Holz bauen oder man muss den Beton verbieten. Ich glaube, diese Diskussion, die bringt uns nicht weiter. Bezüglich der Zielsetzung und der Umsetzung, da bin ich weniger gelassen. Und vor allem auch eben, weil wir Planungssicherheit vermissen. Oder wie gesagt, wenn wir in den nächsten 2 oder 3 Jahren so eine Anlage aufstellen würden, und das ist nicht unrealistisch, dann ist die Frage, wo geht man hin? Bleibt man logistisch auf diesem CO2 sitzen? Geht es mit dem Zug irgendwie in den Norden? Geht es mit dem Container im Schiff nach Island? Können wir es in der Schweiz verwenden oder eben auch nicht nur speichern, sondern verwenden? Diese Fragen, das sind nicht einfach ein paar LKWs, das sind Riesenmengen.
Also und da, genau. Was wichtig ist, dass man ein bisschen die Zahlen versteht. Eben von A nach B das CO2 zu transportieren nach der Abscheidung an der Punktquelle, also quasi am Kamin bei der Fabrik, das ist wirklich eine Herausforderung. Also ich bin auch dafür drücken, aber man muss das auch wirklich mal anschauen. Also heute gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man das CO2 abgeschieden hat, das nachher herunterzukühlen, sodass es flüssig wird und mit dem LKW dann von A nach B zu transportieren. LKW, Zug, Schiff und so weiter. Jetzt muss man auch noch verstehen, wo ist A und wo ist B. A kann irgendwo in Zürich sein, unser erstes Projekt wird im Aargau sein, kleines Projekt. Und B ist dann halt in Dänemark, Norwegen oder Island. Da gibt es nämlich heute Speicherstätten. In der Schweiz gibt es schlicht und einfach heute keine Möglichkeit, CO2 in großen Mengen zu speichern. Und ganz wichtig ist, heute kann man das nur mit Containern tun. Ein Container, so ein Isotainer nennt man das, umfasst 25 Tonnen CO2. Unser erstes Projekt wird 5.000 Tonnen sein. Also da können Sie sich ausrechnen, wie viele Isotainers da man füllen muss pro Jahr. Also 5000 ist eine jährliche Zahl. Und das ist aber ein Mini-Projekt. Also das ist ein ganz, ganz kleines Projekt. Mega wichtig, dass wir damit anfangen, mit etwas Kleinem. Aber wenn wir dann mit dem Stefan Vanoni reden, der spricht dann von 500.000 Tonnen pro Jahr. Also ein Zementwerk, das umfasst dann ganz andere Größenordnung. Und das ist auch mega sinnvoll. Aber da kann man sich dann ausrechnen, wie viele von diesen Isotainers das man braucht. Und dann wird schon evident, was auch vorher Adele gesagt hat, dass es extrem wichtig ist, dass wir Lösungen finden, wie wir transportieren können, und zwar effiziente transportieren können, nicht in so kleinen Mengen. Also das ist einfach ganz wichtig, dass man vor Augen hat, es ist nicht ganz einfach, das umzusetzen. Aber dennoch bin ich bei dir, da muss man jetzt anfangen, weil solche Unterfangen sind auch nicht einfach. Also das heißt, da werden wahrscheinlich, wird einem das eine oder andere Malheur passieren im ersten Projekt, und da muss man dann unbedingt ganz schnell lernen, dass man das dann im großen Stil eben bei KVAs, also Müllverbrennungsanlagen, oder bei Zementwerken auch möglichst bald anwenden kann.
Vielleicht einfach, um das Bild hier noch einmal ein bisschen zu zeigen. Ich meine, Sie sind in den Norden gefahren, haben sich das angeschaut, Sie haben das studiert. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, im Moment wird das im kleinen Umfang gemacht, aber längerfristig wird man Pipelines bauen müssen, wo man das CO2 im großen Stil in den Norden verfrachtet, ähnlich wie wir jetzt das Gas in die Schweiz bringen, oder? Das sind unglaubliche Investitionen, und da stellt sich eben wieder die Frage, wie soll das überhaupt organisiert werden, wie soll das finanziert werden, was hat Dänemark für ein Interesse, unser CO2 aufzunehmen?
Ja. Genau, das sind ein paar wichtige Fragen. Also vielleicht, um das Vorherige noch kurz abzuschließen, eine Tonne heute nach Dänemark, Norwegen oder wo auch immer hin zu verschiffen und zu speichern dort permanent, da sind wir bei über 400 Franken pro Tonne. Also das ist schon einmal ein großer Betrag. Dann die zweite Frage, ist Dänemark überhaupt interessiert an unserem CO2? Ja. Mir kommt vor, diese nordischen Staaten, Dänemark, Norwegen und Island, die sehen das durchaus auch als Erweiterung ihrer Wirtschaftszweige in der Zukunft, vielleicht auch als Möglichkeiten, ihre Öl- und Gasindustrien oder ihre Energieindustrien weiterzuentwickeln. Also da können sehr interessante Möglichkeiten für die entstehen, weil man muss sich vorstellen, die haben ganz große Reservoirs unter dem Boden, die heute leer sind, weil da hat man ja schon das ganze Öl rausgepumpt und hat das irgendwo hingebracht, wo das dann eben in Emission verwandelt wurde. Und diese Bereiche unter dem Boden können heute verwendet werden, um das CO2 quasi wieder zurück zu injektieren, wo es dann auch permanent bleibt. Und diese Frage übrigens bekomme ich immer wieder, geht das nicht wieder raus? Ich frage das auch immer wieder, vor allem die Professoren, die sich damit beschäftigen, die sagen nein, da sind recht überschaubare Risiken damit verbunden, weil das ist 1 Kilometer unter dem Boden, das ist da wirklich gefangen. Und dann die Frage nach dem Transport, nach der Pipeline. Es gibt tatsächlich heute schon ganz konkrete Pläne, würde ich sogar sagen, in Deutschland zum Beispiel bezüglich Pipelines. Und aus meiner Sicht ist das auch durchaus realistisch, wenn man sich einen Zeitraum von 2030 oder 2035 anschaut. Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Diskussionen oder gibt es regelmäßig Diskussionen. Das Thema wird weitergetrieben. Und das wird nicht so sein, dass man zuerst eine ganze Pipeline über die ganze Schweiz legt und dann werden wir anfangen, sondern da wird man dann halt einmal ein Teilstück machen, das quasi das erste Projekt dann anschließt und dann das nächste. Also das wird aus meiner Sicht so historisch wachsen müssen. Aber dass eine Pipeline irgendwann kommen wird, das stelle ich eigentlich nicht in Frage. Und ich denke, das ist auch nicht ein Ding der Unmöglichkeit, denn wir haben heute in der Schweiz quasi, wir haben ja Infrastruktur, die schon Gas transportiert. Also das heißt, das ist nicht etwas, was total neu wäre.
Kann man gerade die alten Gasleitungen brauchen, dann um in umgekehrter Richtung das CO2 zu transportieren?
Ja, also ich glaube, das ist durchaus etwas, was sich angeschaut wird. Also der Gasverband ist auch immer wieder an diesen Diskussionen beteiligt. Wenn ich da zitieren darf, ich glaube, wenn da ein Business Case da ist für die, dann sind die durchaus auch interessiert, da Infrastruktur zu schaffen. Und die Kosten, die damit verbunden sind, das hat sich die ETH auch schon angeschaut, die sind jetzt nicht höher wie bei anderen Infrastrukturprojekten. Also das sind Zahlen, die sind im ganz, ganz, wenn man sich das große Ganze anschaut, auch überschaubar.
Nochmals die Frage, wie soll man das finanzieren? Also jetzt nicht, woher soll das Geld kommen, aber ich meine, wie soll man das verteilen? Wer beteiligt sich? Wie kann man die Zementindustrie dazu bringen, dass Sie das machen? Ich meine, Sie müssen ja nur Geld ausgeben, das ist geschäftsschädigend. Wie organisiert das die Politik?
Ja. Gerne ich denke, dass der Verursacherprinzip muss auch da mise en œuvre umsetzt.
Das heißt, Herr Vanoni muss bezahlen.
Ja, und alle die Leute, die emittieren, also das ist schon so, also wir machen das nicht systematisch, muss man sagen, auch wenn es in der Verfassung geschrieben ist. Aber wir müssten, und ich finde das sehr wichtig, und es gibt jetzt Vorschläge, dass man die Instrumente, die schon existieren, wir haben schon die CO2-Abgabe für die Heizungen, das existiert schon, wir haben die Klimarappen, das existiert auch, also man kann das nicht endlich sehr erhöhen, das haben wir probiert in 2021, das hat nicht geklappt, das sieht man jetzt, aber die Instrumente existieren und man könnte auch mit diesem Kompensationssystem, man kann dieses Kompensationssystem mögen oder nicht, aber es ist da, es ist ein Vorteil, man könnte das auch mit solchen Projekten benutzen. Also es sind gute Instrumente. Das Problem ist, dass wir haben nicht genug Geld haben, weil man muss immer noch Senkungen machen, das heißt, man muss die Heizungen wechseln. Das kostet auch viel Geld. Die Leute haben nicht genug Geld, um diese Heizungen so schnell zu wechseln. Also da haben wir wirklich ein Problem, die Menge. Es gibt Rechnungen, der Bund hat gesagt, das sind wahrscheinlich mehrere Milliarden pro Jahr. Also es ist nicht klein. Es ist wirklich nicht klein. Also ja, da muss man wirklich eine Lösung finden. Und ich denke, dass dieser Verursacherprinzip muss wirklich seriöser.
Was ich noch wichtig finde bei der Zementindustrie, ich glaube, Stefan, ihr habt ja da eigentlich einen Mechanismus, da gibt es das Emissionshandelssystem, ja, genau. Das heute ja schon um die 100 Franken pro Tonne emittiertes CO2 einfordert. Natürlich heute haben wir viele Gutschriften für die Emissionen, die getätigt werden, aber in der Zukunft werden die ja wegfallen. Und wenn diese Emission, also der Preis für ein Zertifikat steigt von den 100, was wir als Trend erwarten könnten, wäre es ja auch möglich, dass es da dann, dass sich die Kosten dass sich das mal trifft und dass es dann ja auch rentabel werden könnte für die Zementindustrie, da Abscheidung zu betreiben.
Also ich habe schon etwas mitgenommen aus diesem Podium bis jetzt. Ich muss, glaube ich, einfach etwas gestresster wirken, weil das ist nicht unbedingt repräsentativ. Es ist genau so, wie das Stefanie Bischoff sagt, oder? Es ist nicht so, dass man bis jetzt irgendwie die Hände in den Schoß gelegt hat. Man hat in der Schweiz, und ich bin Ökonom, deswegen liebe ich dieses System. Es ist ein Emissionshandelssystem, das nicht einen politischen Preis hat. Also es geht niemand der Politiker hin und sagt, so viel kostet eine Tonne CO2, sondern man sagt, um das Netto-Null-Ziel oder um ein Temperaturlevel zu erreichen, reduziert man die verfügbare Menge an Emissionen jedes Jahr. Also die sinkt momentan noch mit 2% rund und zukünftig mit 4,4%. Und die Idee dahinter ist, diese Emissionen, die dürfen noch emittiert werden bis zu einem gewissen Punkt und die kann man handeln und dafür gibt es einen Preis. Und das ist genau so, der Preis ist momentan rund bei 100 Franken pro Tonne CO2 und wir müssen für jede Tonne emittiertes CO2 ein Emissionsrecht beim BAFU, Martin Iska vom BAFU ist da, es geht nicht direkt in seine Kasse natürlich, aber man gibt ein Emissionsrecht ab. Und momentan ist es so, dass man keine Verlagerung hat, zum Beispiel die Türkei hat kein Emissionshandelssystem, die EU hat eines, wir haben auch eines, das ist verknüpft. Eine Tonne in der Schweiz kostet gleich viel wie in der EU, dass man keine unfaire Konkurrenz hat. Aber zum Beispiel jetzt mit einem türkischen Zementwerk, die haben die 100 Franken, die müssen sie nicht bezahlen zukünftig. Und jetzt ist die Frage, was geschieht langfristig? Geht man dann einfach, macht man hier zu und hat schön auf dem Papier alles erledigt, oder? CO2 sauber, man importiert den Zement und am Ende ist irgendwie in einem anderen Land ist dann die Emission drauf und wir haben es als graue Emission drin. Oder irgendwie so. Das ist sicher nicht die Lösung. Also ich glaube, man muss hier schon auch sehen, man hat Instrumente, das ist richtig, man hat sie aber nicht flächendeckend. Ja. Man hat bei denen begonnen, die eben viel ausmachen, was auch sinnvoll ist.
Also aber ihr?
Ja, und die KVAs, ich meine, die emittieren auch rund 4 Millionen Tonnen. Und das ist eigentlich nur das Abfall wegbringen. Oder? Also es ist besser als deponieren, aber es ist auch etwas, das langfristig anfallen wird. Mhm. Also ich glaube, man muss hier schon auch attestieren, wir haben in der Schweiz relativ gute politische Instrumente. Sie wurden auf die Luftfahrt ausgedehnt, das Emissionshandelssystem. Aber natürlich, es geht immer alles zu langsam, das ist so. Aber ich bin sehr erfreut, das war mir auch nicht bewusst, was du vorhin gesagt hast, dass wir mit dem Klimagesetz ja eigentlich schon sehr fortschrittlich die negative Emissionstechnologien schon drin haben. Also ich glaube, es gibt auch Lichtblicke, aber eben, vielleicht muss ich etwas gestresster sein, weil jetzt kommt der nächste Anruf.
Ja, ja, also fortschrittlich auf jeden Fall, aber Achtung, fortschrittlich im Vergleich zu den Nachbarländern. Das ist kein absoluter Maßstab. Es kommt sehr darauf an, wen man fragt, wie fortschrittlich unsere Gesetzgebung dann tatsächlich ist. Und ich glaube, zwei Hauptpunkte. Erstens, selbstverständlich, ich habe auch einen relativ soliden ökonomischen Hintergrund, es führt kein Weg um die Internalisierung von den externen Kosten. Und dort bin ich aber eben, ich wäre an deiner Stelle wahrscheinlich deutlich gestresster, weil ich frage mich tatsächlich, wenn man das konsequent internalisiert und dann das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, ökonomisch, oder? Das würde zum Teil heißen, dass gewisse Unternehmungen eigentlich keine moderne Existenzberechtigung mehr haben, weil die externen Kosten zu hoch sind.
Ja, die Frage ist natürlich, was ist die Alternative, oder? Also ich glaube, absolut einverstanden, die Kosten übrigens, ich weiß nicht, ob man das, wenn man darf über solche Zahlen nicht reden, aber die Preise für gewisse Produkte sind sehr stark gestiegen in den letzten Monaten im Bauwesen und die sind eben unter anderem auch gestiegen wegen gewissen Energieeffekten, aber auch wegen Internalisierung beim CO2. Und das ist völlig glasklar, langfristig wird das über die ganze Wertschöpfungskette vom Produzenten vom Baumaterial zum Baumeister, der dann damit baut, bis zum Planer und zum Bauherrn gehen. Also die Gebäude mit gewissen Baumaterialien, die werden teurer werden. Und das ist eine Antwort auf die Frage. Und jetzt kann man sagen, ja, was unser Groß, da bin ich dann wirklich gestresst, das ist wirklich, wenn die gleich langen Spieße nicht mehr gelten. Mhm. Also wenn wir, und wir haben jetzt, es gibt in der EU ein Grenzausgleichssystem, CBAM, also Carbon Border Adjustment Mechanisms, die führen das ein, weil man genau das, die Verlagerung, nicht will. Oder man hat nichts gewonnen, es ist ein globales Problem.
Jetzt muss man kurz erklären, wie das funktioniert, genau. Das System, damit man das rauskommt. Ja.
Eigentlich, oder wir haben gesagt, es gibt einen Preis für CO2 innerhalb der EU und der Schweiz, da ist der gleich und dann gibt es noch andere Länder, die haben das auch und dann gibt es solche, die haben das nicht. Und wenn jetzt diese Preisunterschiede so groß sind, dann lohnt es sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in der EU Zement herzustellen.
Das heißt, dann wird er dann aus Marokko
aus oder Algerien, der Türkei Marokko, aus Türkei und so weiter
importiert.
China müsste vielleicht dann nicht die Schlussfolgerung sein, dass man vielleicht einfach nicht mehr so viel Zement produzieren
Natürlich,
darf?
Natürlich, das sollte man ja. Man sollte weniger Zement herstellen und verwenden im Bau, das ist so. Aber ich frage mich dann immer, wenn ich so einen Staudamm sehe am Grimsel, wenn der aus Holz ist, dann habe ich auch keine Freude.
Ja, ich kann auch einige Beispiele bringen von Holzstrukturen, die wunderbar funktionieren.
Ja,
die
Frage ich habe ja nichts ist, gegen
im
Holz.
Im Alltag, wo könnten wir die Ressource Beton zum Beispiel mit Holz oder mit etwas sonstigem ökologischen substituieren?
Aber ich habe ganz was man sagen kann, ist, es ist kein totaler Ersatz möglich.
Auf jeden Fall.
Für die Fundamente das ist es nicht möglich nicht, und für die Autobahnen wird es auch schwierig.
Ich denke, ich weiß, der Stefan Moroni ist immer sehr engagiert in allen diesen Diskussionen und wir treffen uns immer wieder auf den Konferenzen. Also ich möchte da jetzt keine große Kritik üben. Was mich mehr interessieren würde, ist, was würde denn euch motivieren, noch mit schnelleren Schritten voranzugehen?
Die Planungs- und Investitionssicherheit. Also genau das, was wir vorhin gesagt haben. Was geschieht mit dem CO2 und wie haben wir gleich lange Spieße mit unseren Konkurrenten in den nächsten 20 Jahren? Wir denken in 20, 30 Jahresschritten. Ein Zementwerk, das noch Rohmaterial hat für 20 Jahre, das ist eigentlich heute. Also 20 Jahre ist heute.
Aber da muss ich natürlich lachen. Oder?
Ja, ihr habt noch längere, natürlich. Jahre, aber was sind eure Investitionen für den Wald?
Bedeutsam, vor allem Arbeit und aber, Überlegungen.
Oder? Natürlich, aber es ist...
Und wir sind außerdem mit unserem Produktionssystem direkt betroffen vom Klimawandel. Also es ist schon nachvollziehbar, dass ich da eine höhere Dringlichkeit empfinde, als wenn man quasi auf seinem Betonthron sitzt und sagen kann, ja, geschäftlich...
Ich sitze hier auf Holz. Es geht eigentlich noch für eine Stunde, aber nachher sitze ich dann gerne. Ja, jetzt habe ich den Faden.
Ich würde vorschlagen, also das Einzige, was mich stresst, ist unser Zeitbudget. weil ich unbedingt dem Publikum noch die Gelegenheit geben will, Fragen zu stellen. Wir sind jetzt schon einmal überziehen. Deshalb würde ich einfach vorschlagen, wir haben ganz vieles jetzt nicht diskutiert. Zum Beispiel die ganze Landwirtschaft haben wir nicht diskutiert. Ja. Aber ich mache eine kurze Schlussrunde. Halten Sie sich bitte kurz und dann möchte ich gerne Ihre Fragen entgegennehmen. Da können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Herr Mumenthaler, wie wird der Wald in 30 Jahren aussehen? Wird er noch so viel CO2 speichern können wie heute?
Also in der Schweiz wieder Situation, nur auf die Schweiz bezogen, Tendenz ganz klar negativ. Also ich selbst befürworte zwar den freiwilligen CO2-Ausgleichsmarkt, aber ich bin zugegebenermaßen fachlich sehr skeptisch bei der Sicherheit dieser Anlagen, weil wir haben in der Schweiz schon einen relativ hohen Holzvorrat, Tendenz zeigt ganz klar nach unten und das würde heißen, der Wald wird bei nicht adäquater Bewirtschaftung zu einer CO2-Quelle und damit nicht geeignet, das zu machen. Also wir schauen wirklich, wir schauen jeden Tag, wir sehen es, es ist dramatisch, unsere Wälder, Schweizweit zum Teil in gewissen Regionen, die brechen wirklich zusammen mit Trockenheit, Klimawandel und das macht uns doppelt Angst, weil es verstärkt den Klimawandel und wir sind schon davon betroffen. Also auf jeden Fall, es ist extrem wichtig, dass wir weiterhin den Schweizer Wald sauber bewirtschaften, sodass er mindestens neutral, CO2-neutral bleibt und sich ja nicht noch zu einem zusätzlich verschärfenden Problem entwickelt.
Herr Vanun, ich frage Sie, wann wird die erste Abscheideanlage kommen in der Schweiz, in der Zementindustrie und wie wird das dann in 30 Jahren aussehen? Flächendeckend.
Ja, ganz sicher. In 30 Jahren ganz sicher, weil wenn man das nicht hinkriegt, dann hat man ein Problem, ganz generell. Wann die erste Anlage stehen wird, das ist schwierig. Wenn Sie jetzt von kleineren Anlagen sprechen, dann würde ich sagen in den nächsten 3 Jahren. Wenn Sie von größeren Anlagen sprechen, dann ist effektiv die Frage, wie reagiert die Politik? Also ich muss diesen Punkt vielleicht noch sagen, dieser Ausgleichsmechanismus an den Grenzen der EU, der besteht. In der Schweiz hat der Bundesrat vor 2 Wochen gesagt, er will ihn nicht. Das Parlament hat zum Glück gesagt, sie unterstützt eine Initiative, eine parlamentarische Initiative, um das trotzdem zu machen. Ich kann Ihnen sagen, die Nervosität, da steigt sie dann, oder bei unseren CEOs, weil sie dann sehen, sollen wir jetzt unsere Anlage in der Schweiz bauen oder bauen wir sie da, wo sie dann eben diese Investition auch einen gleich langen wettbewerbsfähigen Spieße haben oder nicht? Und ich glaube, es steht und fällt sehr viel mit der Planungs- und Investitionssicherheit, die eben nicht nur für 2-3 Jahre sein muss, sondern für die nächsten 30 Jahre.
Gehen wir gleich zur Politik noch, Frau Thuron. Wo würden Sie die Prioritäten setzen? Wie schnell müssen jetzt diese Technologien vorangetrieben werden aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass es 2-3 Kriterien gibt. Zuerst der Preis. Also man muss vorwärts gehen, wo es nicht zu teuer ist. Dann die Energieverbrauch. Man hat das noch nicht gesagt, aber es gibt viele dieser Technologien, die brauchen viel, viel Energie. Und das ist auch ein Problem. Und dann, ich glaube, wir haben auch noch darüber nicht gesprochen. Es gibt eine Verantwortung, dass jeder seine eigenen Probleme löst und nicht immer mit anderen Ländern das Problem gibt. Und ich denke, dass wir müssen wirklich probieren, wenn möglich, unsere CO2 in der Schweiz zu behandeln. Und wir können das sicher nicht ganz, aber am meisten. Und dann die erste Verantwortung ist senken, senken, senken. Der Bundesrat sagt, es gibt 12 Millionen Tonnen, die sind unvermeidbar. Ich bin sicher, dass man, dass diese Zahl ist nicht absolut. Man kann sicher noch mehr senken. Es gibt in der Landwirtschaft, da kann man sicher noch senken. Man muss die, auch die mit den Konsumenten ein wenig arbeiten, weil die Landwirte sind nicht verantwortlich, wenn die Schweizer Bevölkerung so viel Fleisch essen will. Aber man kann das, es kann da noch etwas Bewegung geben. Und es gibt auch in der Industrie und in der Abfallwirtschaft Lösungen. Wir müssen auch weniger Abfall verbrennen. Das ist die Kreislaufwirtschaft und da gibt es auch ein Potenzial. Und ich denke, diese 12 Millionen muss man noch senken.
Danke. Frau Bischof, zum Schluss, wenn Sie noch die aus Ihrer Sicht drei wichtigsten Punkte sagen dürfen, die man jetzt anpacken müsste. Sie haben jetzt 2 Jahre sich intensiv mit dem Thema beschäftigt.
Ja, also erstens einmal Regulation, einen Rahmen schaffen, einen Rahmen, der in das Gesetz eingebettet wird. Also das heißt, das sollte dann auch die Frage der Finanzierung abdecken. Das Zweite ist, dass man sich wirklich mit der Transportfrage nicht nur auseinandersetzt, sondern da auch Lösungen findet, die schnell umsetzbar sind. Und das Dritte ist, dass man schnell startet. Also das ist auch die Bestrebung des Unternehmens, das ich leite, dass man sehr schnell, wenn auch nur kleine Projekte startet, damit man sieht, wie funktioniert das, davon lernen kann und dann das nächste effizienter umsetzen kann, dass das ins Rollen kommt. Weil sonst reden wir noch 10 Jahre darüber und es passiert nicht viel.
Super. Das Stichwort geht, ich gebe weiter ins Publikum. Jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer möchte gern? Hier ist ein Mikrofon, ganz oben links. Sagen Sie doch bitte kurz Ihren Namen und dann an wen Sie.
Ich habe eine Frage an die Holzwirtschaft. Die Natur hat uns ja ein Beispiel gegeben, wie man Holz in Kohle einlagert, über Jahrmillionen hinweg. Ist das keine Möglichkeit, Holz wieder in Kohleflöße umzuwandeln?
Also die Umwandlung von Holz in Kohle wäre eigentlich ein unnötiger Zwischenschritt, oder? Man könnte,
ich meine, die einfach einlagern.
Genau, also theoretisch, wir könnten einen Deal machen, ich liefere ihr Holz und sie verkauft dafür nur die CO2-Emissionen. Das große Problem ist der Nutzungskonflikt, oder? Der Haupteffekt der Holznutzung liegt nicht im CO2, das im Holz gespeichert ist, sondern im Ersatz eines CO2-intensiveren Baustoffs wie Beton oder Stahl. Und deswegen ist die Holznutzung immer noch die beste Lösung für die Klimawirkung der Waldwirtschaft voll auszuschöpfen. Merci.
Da drüben ist eine Frage, ganz rechts.
Also wir haben ja mit dem Klimaschutzgesetz jetzt die Basis, die CO2-Emissionen zu reduzieren. 40% des CO2-Ausstoßes kommt ja aus der Bauwirtschaft. Also da ist die Substitution von Zement durch Holz eigentlich nur die zweite oder drittbeste Lösung. Die beste wäre ja beim Bauen radikal zu reduzieren, mit dem Ziel, 10 Jahren nur noch halb so viel zu bauen. Wir haben ja die Wohnfläche, vor 50 Jahren war die 20, 25 Quadratmeter pro Person, heute ist die 50. Also man könnte dort ansetzen, viel mehr CO2 sparen. Was haltet ihr oder Sie von dieser Maßnahme, dass die irgendwie auch durch Anreize oder Gesetze irgendwie gefördert oder verlangt wird?
Ja. Gebt das gerne in die Runde.
Sehr schwierig, weil warum baut man mehr? Weil es gibt Änderungen in die Familienstrukturen zuerst. Die Leute leben eher in kleinere Wohnungen und da muss man immer noch eine Küche, eine Cuisine, ein Badezimmer und so. Und das man braucht mehr Quadratmeter pro Person. Dann hat man auch viel Geld in der Schweiz und die Leute können sich leisten, auch größere Wohnungen zu haben. Und dann gibt es ein Wachstum der Bevölkerung. Und politisch ist das ein sehr, sehr schwieriges Debatte. Wir hatten schon Ecopop Wir werden jetzt eine neue Initiative haben mit der SVP, eine Öko-Bevölkerung-Migrationsinitiative. Ich werde nicht mehr Politikerin sein und ich bin froh, das wird sehr schwierig. Also ja, aber es ist nicht verboten, auch eine Debatte darüber zu haben, aber es ist schwierig und ich denke, dass wir werden keine einfache Lösung in diese Richtung finden. Es ist eher schwieriger. Politisch.
Ich kann vielleicht eine persönliche Nachricht dazu geben, weil ich bin mir durchaus bewusst, die Leute wollen es nicht, oder? Aber ich persönlich bin absolut der Überzeugung, dass Genügsamkeit in unserem Konsum der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Und das ist sowohl individuell als auch politisch wichtig, dass wir das auch irgendwann mal wieder thematisieren, dass es einfach wie jetzt nicht weitergeht. Wir müssen auch überall weniger konsumieren und diesen geringeren Konsum effizienter gestalten und die unvermeidbaren Restemissionen, die müssen wir mit Negativemissionstechnologien kompensieren. Sonst ist das meiner Meinung nach jedenfalls sowieso ein aussichtsloser Kampf. Also vielen Dank für diese Frage. Ich finde das extrem wertvoll. Ja.
Wenn man sich alle Maßnahmen im Klimawandel anschaut oder für die Bekämpfung des Klimawandels, dann ist die Verhaltensänderung halt die Königsklasse und die am schwierigsten zu attackierende.
Ja.
Ja. Wenn auch die effizienteste.
Aber auch die politisch am schwierigsten umsetzbare.
Ja, genau.
Zürcher. Sie haben vorher die Planungssicherheit angesprochen, aber eigentlich haben Sie die jetzt, weil das Klimagesetz verlangt von allen Unternehmen, dass sie bis 2050 auf Netto Null kommen. Also alle Ihre Konkurrenten, Freunde, Nichtfreunde, Lieferanten, Abnehmer, Kunden, alle müssen den gleichen Weg gehen, die gleiche Planung machen. Und das ist eigentlich eine gute Ausgangslage für Sie. Und ich verstehe auch Ihre Gelassenheit, weil wenn man denkt an die Infrastrukturen, die wir noch bauen müssen, um die Sachen, die Pipelines bis Norwegen zu bauen, da ist dann ein bisschen Beton auch noch drin.
An die habe ich noch gar nicht gedacht. Ich muss Ihnen widersprechen, was die Planungssicherheit betrifft. Das gilt nur für die Schweiz. Oder, also innerhalb der Schweiz haben wir kein Problem, einverstanden. Auch innerhalb der EU haben wir nicht mehr so ein Problem, weil eben da eine Tonne CO2 gleich viel kostet wie in der Schweiz. Aber wir haben eben ein riesiges Problem mit allen anderen Konkurrenten, die es außerhalb des Emissionshandelssystems und in dem Sinne der EU und der Schweiz gibt. Weil, meine Hauptaufgabe das ganze Jahr über ist eigentlich immer aufzuzeigen, mit welchem Blumenstrauß an, ich finde das Bild eben schön mit dem Blumenstrauß, aber mit welchem Blumenstrauß an Herausforderungen wir konfrontiert sind. Die Energieversorgung, wenn wir zurückdenken an den letzten Winter, es war nicht mal klar, ob man genügend Energie liefert oder bekommt. Die Preise davon waren exorbitant, andere Länder haben sofort eingegriffen, Preisdeckel gemacht, das ist für mich als liberaler Ökonom Horror, aber als Vertreter der Industrie eigentlich ist das schwierig, oder? Man sieht, man hat Maximalpreise bei den Konkurrenten, bei uns schlägt das durch. Wir haben Unsicherheiten beim Abbaugebiet, in Deutschland hat man längere, man hat 100 Jahre Reserve, wir haben 20, 30 Jahre. Die Europäer schützen in dem Sinne, die gleichen diese unfaire Konkurrenz aus, wenn man keinen 100-Franken-Preis hat beim CO2, wir in der Schweiz nicht. Also da werde ich dann wirklich sehr nervös, weil eben die Konkurrenz nicht innerhalb der Schweiz ist oder zum Glück mittlerweile auch nicht mehr in der EU, beziehungsweise die Konkurrenz ist da aber mit gleichen Kostenstrukturen. Aber außerhalb der EU ist das extrem schwierig und es ist nicht so weit, oder wenn Sie von Nordafrika herkommen, Algerien, Tunesien, wenn Sie diesen Klinker, und es wird nicht der Zement sein, der importiert werden würde, sondern der Klinker ist ein Vorprodukt, der wird dann gemahlen und dann stellen Sie den Zement her, dann sind wir auf dem Papier großartig, was das CO2 betrifft, aber eben nicht unbedingt was den effektiven Verbrauch betrifft. Letzter Punkt, überlegen wir uns, wir haben bis jetzt auch noch nicht darüber gesprochen, all die Produkte, die wir importieren. Oder wir sind die Bad Guys, weil wir in der Schweiz produzieren und konsumieren. Der ganze Effekt, der ganze Klimaeffekt fällt in der Schweiz an. Bei ganz, ganz vielen Produkten, ob das Handy oder irgendwas, das wird importiert. Und ich will nicht auf die anderen zeigen mit dem Finger, aber ich möchte nur, dass man sich bewusst ist, man kann auch unser Problem sozusagen exportieren und dann sagen, ja, wir sind dann sauber. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, wenn wir wirklich aufrichtig eine Klimapolitik verfolgen, die den Beitrag der Schweiz leistet, dann reicht das eben noch nicht mit einem Klimagesetz.
Ich habe hierzu aber noch eine Hypothese. wenn wir das wirklich sehen würden, dass jetzt wenn man jetzt Carbon Capture and Storage in der Schweiz anwenden würde, also dann würde man auf dem internationalen Parkett glänzen, das ist einmal ganz sicher.
Ja.
Und wenn man dann sehen würde, dass größere Mengen von der Türkei, Algerien oder sonst irgendwo importiert werden würden, dann glaube ich, dass die Politik ganz schnell mit CBAM reagieren würde, weil die Zementindustrie ist ja eine Industrie, die auch alle möglichen Leute hier anstellt und ich glaube nicht, dass wir das riskieren würden. Also ich bin mir da eigentlich fast sicher und ich wäre da interessiert, was du dazu sagst, dass es da gar keine Frage mehr wäre, dass man dieses CBAM einführen würde.
Ja, ich glaube auch.
Ja, also wir haben im parlamentarischen Prozess, waren wir da auch erfolgreich, zum Glück. Ja. Aber ich streite mit meinen ehemaligen Kollegen bei Economy Suisse, bei Swissmem, bei Science Industries, die sich eben andere Vorteile erhoffen, wenn man kein CBAM hat.
Aber wir reden ja nur über die Zementindustrie.
Ja, wenn man das umsetzen kann, ja. Also dann bin ich auch wieder entspannt. Aber aus heutiger Sicht ist das überhaupt nicht klar, weil der Widerstand, der kommt nicht von eurer Partei oder von grünliberaler Seite, sondern der kommt dann von anderer Seite.
Das verstehe ich.
Bevor wir ganz entspannt in den Apero gehen, würde ich noch eine oder zwei Fragen entgegennehmen, wenn Sie noch da sind. Da sind noch zwei, Sie haben noch nicht. Gerne.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage so zum weiteren Vorgehen. Ich habe vorhin gehört, Sie haben gesagt, ja, wir brauchen Planungssicherheit. Frau Bischoff hat gesagt, es braucht einen regulativen Rahmen. Also ist im Moment eigentlich nur die Politik gefragt? Haben wir schon genug Wissen, damit man politisch etwas regulieren kann? Und brauchtest du erst noch diese Versuche von den kleinen Anlagen, damit man überhaupt Erfahrungen sammeln kann? Und ist man da so unterwegs, dass das parallel gut läuft miteinander? Oder bräuchte es dann noch mehr? Und falls ja, was bräuchte es dann?
Gute Frage, danke. Ja.
Also es braucht beide. Die Klimagesetze, es gibt schon drin wirklich... Es gibt eine Pflicht, der Bund und die Kantonen müssen Speichermöglichkeiten liefern, sie müssen Netto Null erreichen und die verbleibenden Emissionen müssen entfernt und gespeichert sein. Das ist, die Prinzipien sind drin. Dann die Instrumente noch nicht und wir beginnen jetzt, das ist am Montag, wir arbeiten dran in der Umweltkommission, wir beginnen jetzt eine neue Revision des CO2-Gesetzes. Es hört nie auf. Also, und da können wir diese neuen Instrumente ein wenig, also das sind Instrumente, die schon existieren, aber da, wir können da wirklich die Net-Technologien drin machen. Also das kommt jetzt, das ist auf Kurs und wir brauchen noch wirklich technische Kenntnisse für mehrere Technologien, haben wir noch nicht.
Und aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Abscheidung in den Kehrichtverbrennungsanlagen anschauen oder eben im Zementwerk, wie weit ist man da mit der Technik? Ist das im Prinzip grundsätzlich gelöst? Habe ich das richtig verstanden oder sind da noch einige Fragen offen?
Da sind definitiv noch Fragen offen, aber es gibt heute Technologie, mit der heute schon abgeschieden werden könnte. Natürlich auf der Energieseite, du hast das vorher angesprochen, ganz wichtig muss man schauen, wie kann das noch effizienter werden. Es schauen sich auch, also die KVA Lind, die hat ein Kompetenzzentrum gegründet, wo sie sich anschaut, was gibt es noch für andere Möglichkeiten und sind die vielleicht noch besser. Also natürlich werden wir da jetzt ein paar Jahre uns entwickeln, aber grundsätzlich könnte man jetzt schon anfangen. Und zur Frage vielleicht noch kurz, das ist ein Zusammenspiel von den öffentlichen und privaten Akteuren und die sitzen auch heute zusammen an den Tischen und diskutieren halt über diese Lösungen oder Lösungsansätze. Was ich empfinde, was besonders wichtig wäre, ist, dass noch mehr Push von den verschiedenen Seiten kommt, weil es gibt natürlich heute an so einem Tisch ganz viele unterschiedliche Interessen und je nachdem, wie stark oder schwach diese Interessen sind, geht es halt schneller oder langsam vorwärts. Also das heißt, würde es da noch mehr Druck von verschiedenen Seiten geben, könnte ich mir noch vorstellen, dass die Geschwindigkeit noch erhöht werden könnte.
Ja, und wir brauchen auch internationale Abkommen. Das haben wir noch nicht. Es ist noch nicht gemacht und das ist sehr wichtig, sonst geht es einfach nicht. Wir brauchen das, wir brauchen Vereinbarungen. Es gibt schon Gespräche zwischen Bund und die Branchen, also nicht nur Stefan, aber auch Verbrennungsanlagen. Da gibt es die Möglichkeit, Vereinbarungen mit Zielen zu machen und das haben wir auch noch nicht. Also ja, es gibt noch viel zu tun, wirklich.
Eine letzte Frage noch.
Danke noch einmal, Peter Seiler. Ich bin beeindruckt von den technologischen Fortschritten. Ich habe mein ganzes Leben in Spitzentechnologie gearbeitet. Das freut mich. Aber das Grundproblem liegt ja ganz anders. Als ich auf die Welt gekommen bin, hatte die Schweiz 5 Millionen Einwohner. Jetzt haben wir dann 9. Der Bundesrat plant für 10 Millionen Einwohner. Und dann da bleibt nicht sehr viele Möglichkeiten, um dann alles wieder rückgängig zu machen. Ich werde 2050 nicht mehr da sein, da wäre ich weit über 100 Jahre. Mich betrifft das nicht mehr, aber unsere Großkinder natürlich. Also ich glaube, mit der Bevölkerung haben wir ein Riesenproblem, und zwar nicht in der Schweiz nur, sondern auch sonst. Herr Dagote, das ist der reichste Mann von Afrika, der ist in Nigeria. Er hat seine 50, 70 oder 80 Milliarden Miete auch mit Beton und mit Erdöl verdient. Er träumt von einem Nigeria, heute 200 Millionen, in 50 Jahren 500 Millionen Leute. Und da können wir dann einfach ein bisschen hier drehen, da drehen, das nützt alles nichts.
Wir nehmen diese Frage gerne noch auf. Das ist ja ein extrem heißes Eisen, was man in der Politik eigentlich nur verlieren kann. Ein Punkt, wo Sie, glaube ich, wenn man es faktisch ansieht, recht haben, insofern, dass es mit weniger Menschen auf der Erde ganz sicher einfacher ist, das Klima zu retten, als mit mehr Menschen. Und trotzdem schreibt sich das sozusagen niemand auf die Fahnen, weil man eigentlich fast nur verlieren kann. Ein Tabuthema würde ich auch so sehen. Frau Thoron, wie gehen Sie damit um als grüne Politikerin?
Also ja, es ist kein Tabu, weil wir haben schon gehabt diese EcoPop-Initiative,
ja,
wir hatten eine Abstimmung
in der
und jetzt kommt diese SVP-Initiative, wir werden noch einmal diese Diskussion machen, aber es gibt verschiedene Situationen. In der Schweiz, wir haben mehr Leute, die kommen, aber diese Leute, sie existieren schon und sie emittieren CO2, auch wenn sie in ein anderes Land sind. Also das ist nur Bewegung von Leuten, die schon da sind. Und da, das Problem ist wirklich Verhalten, danke. Das ist ein Verhaltensproblem, Konsumproblem, und da muss man weniger konsumieren, das hast du gesagt, das ist ganz klar. Das muss man, es ist auch ein Tabu. Aber dann gibt es weltweit, die Bevölkerung weltweit, und da kennen wir sehr, sehr gut die Lösungen. Das ist Frauenerziehung in den Global Süden, also und Kampf gegen la pauvreté, Kampf gegen Armut und die Frauen in der Schule, die Frauen am Arbeit. Das sind die Lösungen. Wir kennen diese Lösungen sehr gut.
Kurz, Herr Vadoni.
Ich mache es ganz kurz. Ich finde, das sind gesellschaftliche, sehr spannende Fragen, auch die Frage der Suffizienz, also wie viel dürfen wir wollen und sollen wir verbrauchen. Und ich bin hier extrem vorsichtig. Ich weiß knapp für mich, was gut ist. Manchmal weiß ich das auch nicht so genau. Aber ich weiß garantiert nicht für andere, was gut ist und wie die zu leben haben. Und wenn wir heute sagen, wir haben einen Wohlstand, wir können hier in der warmen Stube sitzen, und andere wollen wir denn das auch erlauben oder nicht? Ich glaube, das sind philosophisch sehr, sehr weitgehende Fragen und da bin ich immer sehr vorsichtig und versuche mein Verhalten vielleicht anzupassen, aber nicht den anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Ich finde das eine ganz schwierige Frage.
Es gibt vielleicht ein Argument, mit dem man argumentieren könnte. Ein Schweizer tut heute ca. 15 Tonnen pro Jahr emittieren, also jeder von uns hier. Und damit tun wir eigentlich unsere Ressourcen im ersten Drittel des Jahres ausschöpfen. Also ganz objektiv gesehen tun wir sehr unnachhaltig leben. Und natürlich hat nicht jeder den gleichen Fußabdruck, aber grundsätzlich müssen wir uns als Schweiz klar sein, dass wir eigentlich viel, viel mehr konsumieren, als wir haben. Und auch wenn man dem Einzelnen vielleicht nicht vorschreiben kann, was er zu tun hat oder nicht, ich meine, da möchte ich mich auch nicht drüber wagen, aber kollektiv können wir sagen, dass wir zu viel konsumieren. Und das müssen wir sicher ändern, wenn wir nachhaltig sein wollen.
Ich glaube, wir haben genügend Diskussionsstoff für
die Frage. Darf ich mich nur noch ganz schnell einen Satz anschließen? Ich möchte mich eigentlich dem anschließen, weil ich finde, die ganze Thematik ist eigentlich obsolet, weil wenn wir den Ausstoß eines Durchschnittsweltbürgers anschauen würden, also der genannte Nigerianer zum Beispiel, gäbe es da 10 Milliarden davon, wäre das überhaupt kein Problem für unser globales Ökosystem. Das Problem sind wir, die Weltnordstaaten, die entwickelten Länder, die einfach viel, viel mehr pro Kopf konsumieren. Und deswegen bin ich selber auch extrem vorsichtig mit dieser Argumentation, weil es ist schnell mal gesagt, ja, wenn die nicht zu uns kommen würden, dann würden sie ja weniger konsumieren, aber warum konsumieren wir dann mehr als sie? Und damit...
Ja. Wir haben ein großes Fass aufgemacht. Ich glaube, da können Sie in der Pause respektive beim Apero gut weiter diskutieren. Ich möchte hier unterbrechen, einfach weil unsere Zeit langsam abgelaufen ist. Alle vermutlich ein bisschen müde und der Weißwein sonst warm wird. Das möchte ich verhindern. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ihnen hier auf dem Podium für die wirklich sehr engagierte Diskussion. Hätte ich gar nicht erwartet, diesen Schlagabtausch hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.